Vielen Dank. Ihr habt uns wieder ganz schön was geboten hier mit toller Musik und so einer tollen Talkshow. Ist doch immer interessant zu hören, was Leute zu sagen haben, finde ich. Wie sie denken, wie das alles so tickt. Wer soll uns regieren? Tja, diese Frage steckt ja immer noch in unseren Köpfen, obwohl das Kreuzmachen schon so lange her ist. Vielleicht nicht von jedem gleich, nicht jeder verfolgt das politische Geschehen gleich aufmerksam und intensiv. Ich möchte uns jetzt aber zu Anfang gleich mal herausfordern mit dem Blick aufs politische Geschehen. Ich muss gestehen, dass ich bei der Wahl in einem Zwiespalt war in diesem Jahr. Ich wusste gar nicht so recht, welche Partei ich wählen sollte. Das war jetzt nichts Neues für mich. Aber diesmal fiel mir das irgendwie noch schwerer als bei den letzten Wahlperioden. Tja, wer sich bisher nicht groß auf Protestwählen verstanden hat und seine Stimme nicht an Splitterparteien verschwenden wollte, hat es schwer, finde ich. Man kann nach einer großen Koalition ja sowieso keine Partei so richtig verantwortlich machen für das, was gelungen und für das, was schiefgegangen ist. Und nun war ja diesmal sogar eine Alternative vertreten, die diese Möglichkeit nicht nur im Namen trägt, sondern auch mit extremen Positionen tatsächlich vertreten hat. Das machte mir die Wahl nicht leichter, sondern schwerer. Und nun haben wir noch nicht mal eine Regierung. Da hat man sich mühsam durchgerungen, sein Kreuz zu machen, und dann passiert erstmal nichts. Stimmt gar nicht. Wir haben eine Regierung, natürlich haben wir eine Regierung. Ein demokratisches Land wird nie nicht regiert. Solange bis ein Nachfolger gefunden ist, regieren die Verantwortungsträger weiter. Oder, wenn die das wünschen, andere, die beauftragt werden. Das war es aber jetzt nicht, womit ich uns herausfordern wollte und etwa abprüfen wollte, ob du das weißt. Sondern es ging mir mit der Ankündigung darum, dass wir ja auf der einen Seite immer sehr gut meckern und motzen können. Über alles, was nicht geschafft wurde, was man hätte anders machen müssen, ohne dann zu sagen, wie. Ja, wenn jemand die Regierung übernimmt, sind wir ja froh. Dann haben wir endlich wieder jemanden, über den wir meckern können. Grund gibt es ja immer. Aber wer von uns hat sich eigentlich schon mal damit befasst, wie die kritisierten Entscheidungen besser hätten getroffen werden können? Ich möchte das mal anhand von zwei Witzen beispielhaft deutlich machen. Zwei Politiker sagen auf dem Weg zu einer Sitzung: Was sagten Sie neulich eigentlich in Ihrer Rede zur Rentenreform? Nichts. Ja, das war mir schon klar. Ich wollte nur wissen, wie Sie es formuliert haben. Oder auch: Welches ist der Unterschied zwischen einer Telefonzelle, die meine Generation ja noch kennt, und der Politik? In der Telefonzelle muss man erst zahlen und darf dann wählen. In der Politik darf man erst wählen und muss dann zahlen. Ja, die Witze sprechen ja einem frustrierten Wähler aus der Seele. Aber nun mal aus Sicht der Verantwortungsträger, über die wir meckern: Wie soll man denn das eigentlich mit der Rente jetzt regeln? Wenn es viele gibt, die Rente brauchen, und wenige, die sie noch erarbeiten können. Tja, wie soll man das denn machen? Dass das weniger wird, muss doch keinen wundern. Sollte keinen wundern, darf eigentlich keinen wundern. Oder was den zweiten Witz angeht: Wir leben ja in einem Land, in dem es uns ziemlich gut geht. Selbst die, die relativ wenig haben, leben immer noch mit mehr Wohlstand, als sie als Verdiener in vielen anderen Ländern hätten. Wir genießen unsere zumeist sauberen Straßen, öffentlichen Verkehrsmittel und Fußwege, unsere Sozialleistungen und Versicherungen, unsere Häuser und relativ fairen Gerichte und Polizisten. Ja, das kostet was. Es steht jedem frei, auszuwandern. Wer das nicht will, der kann ja gehen, kann man nun mal sagen. Seltsamerweise ist ja die Quote der Auswanderer wesentlich geringer als die der Einwanderer. womit wir wieder einen Grund zum Meckern haben. Hurra! Nehmen wir uns doch mal ernst. Wie unser tägliches Leben aussieht, ob wir fröhlich oder traurig sind, zufrieden oder unzufrieden, hängt doch gar nicht so sehr von den Entscheidungen irgendwelcher Politiker ab. Sondern vielmehr davon, wie wir damit umgehen, was uns täglich bewegt und begegnet. Von den eigenen Einstellungen und Gewohnheiten. Ich nutze zum Beispiel gerne Gelegenheiten, um täglich zu lachen. Mindestens innerlich, manchmal kann man es ja nicht so laut machen. Die habe ich zum Beispiel immer, wenn jemand mir auf die Frage, wie geht es dir, antwortet mit, ich kann nicht klagen. Ach Mensch, wir Deutschen, wir würden so gerne klagen. Gibt es doch leider gerade keinen Grund dazu. Es ist doch furchtbar. Natürlich will das nicht jeder sagen, der so antwortet. Also ihr dürft mir gerne weiterhin auch so antworten. Ich schmunzle aber auch trotzdem weiter innerlich. Aber es ist doch nichts Neues, dass wir Deutschen lieber schlechte Nachrichten hören als gute. Nicht umsonst lässt sich mit guten Nachrichten keine Zeitung verkaufen, zum Beispiel. Und da sind wir ja dann auf einer anderen Ebene der Frage, wer soll uns regieren? Die Menschen im Theaterstück haben ja so ganz unterschiedliche Maßstäbe gehabt, wonach sie beurteilen, was im Leben wichtig ist und was nicht. War ziemlich lustig, fand ich. Und doch spielt sich das täglich in unserem Leben ab. Denn was wir tun oder lassen, entscheiden wir ja schließlich selbst. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, andere dafür verantwortlich zu machen, klar. Du hast mich ja gedrängt. Du hast mir keine Wahl gelassen. Du hast für Dinge, die ich selbst zu verantworten habe. Auch das Prinzip, wie du mir, so ich dir, ist nichts anderes. Jemand behandelt uns schlecht und wir meinen jetzt das Recht zu haben, mit ihm genauso umzugehen. Ja, wer sagt uns denn nun, was wir machen? Doch nicht mehr ich. Gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Verantwortlichen im Ratzeburger Sportverein. Da ich da Trainer bin und auch mitdenke, auch wenn bei anderen Gelegenheiten in unserer Jugendarbeit, auch Vater eines Spielers der betroffenen Mannschaft bin, wollte er mich informieren, dass unser Verein versuchen wird, einen Spieler eines anderen Vereins für sich zu gewinnen, dass er zu uns wechselt. Sowas gibt natürlich gemeinhin Ärger. Es ist von der Seite unseres Fußballverbandes gewünscht, und das ist auch aus meiner Sicht einfach menschlich gesehen ein aufrechter Umgang, dass man zuerst mit dem Verein spricht, in dem der Spieler spielt, und ihm deutlich macht, dass man da Absichten hat, und dann erst mit dem Spieler selber. Aber die anderen Vereine machen das auch nicht, sagte mir der Verantwortliche. Ja, das ist auch meine Erfahrung. War doch gerade einer meiner Spieler zum Hamburger Sportverein gewechselt, ohne dass ich vom HSV je darüber informiert worden wäre. Auch die Eltern haben mich erst informiert, als ich nachgefragt habe. Das ist dann für einen Trainer schon ein bisschen komisch. Und dann sagte mir der Verantwortungsträger, deshalb achte ich auf sowas nicht mehr. Du hast doch damit sicherlich auch kein Problem. Warum fragt er mich dann? Er wusste ganz genau, dass ich damit ein Problem hatte. Auch da musste ich wieder schmunzeln. Er wollte doch sicherlich vorbauen, damit nicht im Nachhinein von mir irgendwas kommt. Ich habe das dann auch deutlich gemacht. Für mich ist das ein vertrauenswürdiges Verhalten, wenn wir zuerst den Verein ansprechen. Ich möchte gern, dass die Leute wissen, dass ich nicht einfach hinter dem Rücken irgendwas mache, sondern dass man mich ernst nimmt und mit mir reden kann. Und ich mache sowas dann nicht, weil andere das ja auch so machen. Aber so läuft vieles. Der hat ja auch nicht, also ich auch nicht. Wer entscheidet dann, was du tust? Der andere. Mit seinem Verhalten. Ich frage meine Kinder ja gern, ja, und fandst das gut, was er gemacht hat? Nö! Ja, warum machst du es denn? Aber so funktionieren wir oft. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, dass du dein Leben so gestaltest, wie du es tust? Das ist, finde ich, eine gute Frage. Nicht, weil sie von mir kommt, die haben ja schon andere vor mir gestellt. In meinem Studium hat uns unser Dozent für Soziologie einmal die Aufgabe gestellt, wir sollten eine Bildungsbiografie schreiben. Also da schreibt man dann auf, wovon man in seinem Leben beeinflusst worden ist. Menschen, Bücher, Erfahrungen, wie auch immer. Da tut man sich zunächst schwer mit, also wir taten uns jedenfalls zunächst schwer damit, aber das ist total gut. Ich kann es nur jedem empfehlen. Bei mir waren das einige Seiten, die ich da aufgeschrieben habe. Und dann wird einem mal so klar, wer eigentlich Einfluss oder auch was Einfluss auf mein Leben hatte. Nicht, dass einem jetzt alles bewusst wäre, aber es wird einem immerhin mal etwas bewusst. Und dann auch, in welche Richtung man eigentlich davon beeinflusst wurde, finde ich total gut. Denn wenn man entscheiden will, in welche Richtung man geht, muss man doch erstmal wissen, warum man eigentlich in diese Richtung unterwegs ist und in diese Richtung. Wo das eigentlich herkommt und ob man das so wollte. Und wenn ich etwas korrigieren möchte, was ich einfach nur übernommen habe, muss ich erstmal entdecken, dass das von irgendwo kam. Wer mich regiert, hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich neige dazu zu behaupten, es ist ganz und gar eine Frage des Vertrauens, von wem ich mich regieren lasse. Wir sind ja, das ist eine menschliche Erfahrung, die alle gemacht haben, auch wenn wir es nicht mehr wissen, wir sind ohne Wissen und Beurteilungsvermögen auf diese Welt gekommen, mal als Säuglinge. Da konnten wir noch gar nichts entscheiden. Wie wir heute Fragen und Dinge und Menschen und ihr Verhalten beurteilen, haben wir uns im Laufe der Jahre angeeignet. Das ist aber jetzt nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen. Wir leben immer davon, was wir in der Zeit aufgenommen haben, bis heute. Wenn mich jemand fragt, wie lange hast du denn für diese Predigt gebraucht, dann sage ich immer, aktuell wären es 46 Jahre. Durch den Einfluss von Menschen und das, was sie tun und lassen und denken und fühlen, und durch unsere Erfahrungen und wie wir das alles beurteilt haben, haben wir unsere Überzeugungen, die wir heute in uns tragen. Im letzten Teil der Rocky-Filme, manche kennen die vielleicht, in meiner Generation sind auch die ja noch sehr aktuell oder sehr präsent, und es gab vor einigen Jahren den letzten Teil davon, bei Back to the Future in dem Film ist ja irgendwie, ich weiß nicht, Rocky 23 oder so angegeben worden. So viele sind es nicht geworden. Aber da ist ja dieser Bodybuilding-Muscle Sylvester Stallone, der alte Boxweltmeister Rocky Balboa. Und der ist vom Tod seiner geliebten Frau Adrienne gezeichnet. Er wirkt schon ein bisschen verkümmert und lebt davon, dass er den Gästen seines eigenen Restaurants ab und zu mal ein paar von seinen alten Boxgeschichten, natürlich die glorreichen, erzählt. Da konnte er ja noch alle vermöbeln, das hört sich dann gut an. Auch das Verhältnis zu seinem Sohn ist ziemlich belastet, merkt man dann im Laufe des Films. Der leidet darunter, dass sein Vater so berühmt ist und er immer nur der Sohn von Rocky Balboa ist. Ist ja auch furchtbar. Für mich beeindruckend an dem Film ist ein Satz. Da hat man glatt was fürs Leben, finde ich. Der Vater Rocky kommt irgendwann ins Gespräch mit seinem Sohn, der sich wieder einmal darüber beschwert, dass er ja immer nur der Sohn ist. Und weißt du eigentlich, wie das ist, mit so einem Vater dann aufzuwachsen und aus seinem Leben was zu machen? Das sei ja alles irgendwie blockiert. Da sagte der alte Mann, der ja genug mit sich selber zu kämpfen hatte, etwas, was ihn auch selbst befreien könnte. Er sagt den Satz, so ähnlich, ich weiß nicht, ob er genau wörtlich ist, aber so habe ich ihn mir gemerkt. Höre endlich auf, andere dafür verantwortlich zu machen, was du bist und wie du lebst. Dazu braucht man nicht Rocky Balboa, aber man sollte es nochmal hören. Höre endlich auf, andere dafür verantwortlich zu machen, was du bist und wie du lebst. Das ist eine tiefe Aussage, finde ich. Man kann sich so schön herausreden. Die anderen. Und die Umstände. Und es ist alles so schwierig. Und das hat mir das Leben verbaut. Und wenn das nicht wäre. Oder wenn ich das hätte. Und ach. Und je. Am liebsten hätte ich uns jetzt ein Video abgespielt. Es geht leider nicht, weil man es nicht hat. Der Mann verdient damit sein Geld und es gibt die Dinger nicht im Internet. Man muss es erlebt haben. Falls du mal die Gelegenheit hast, den Motivationskünstler Johannes Wart kennenzulernen oder eine Show von ihm zu besuchen, ich kann es nur empfehlen. Der hat so ein Thema mal aufgegriffen. Meine Umstände sind so schlecht, deshalb wird nichts aus mir. Er hat so darüber gesprochen und holte dabei einen Pappkarton hervor, so etwa von dieser Größe. Und dann hat er das so ausgepackt, lauter Müll. Also Blechkram und so, stellte das so irgendwie ein bisschen vor sich hin. Man hatte fast den Eindruck, er ordnet das auch ein bisschen an. So, und dann redete er so darüber und dass ihm sein Schöpfer manchmal etwas dazu sagt. Er sagt dann auch, die Umstände sind alle so schwierig und wie soll denn was daraus werden? Und dann sagt sein Schöpfer ihm manchmal, ich weiß, mach was draus. Und dann fängt der Mann an, auf diesem Müll, einschließlich Pappkarton, Schlagzeug zu spielen, mit irgendeinem Küchengerät, ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Jedenfalls, da haut er da drauf rum und kloppt da was ins Schlagzeug. Und das Publikum kriegt den Mund vor Staunen nicht mehr zu und die Hände vor Klatschen nicht mehr ruhig. Wahnsinn. Ein paar haben es erlebt. Ist das so gewesen? Ja, genau. So, und ja, das ist ja keine neue Information, wenn man das dann so mitkriegt. Ne? Lauter Mist, mach was draus und dann fängt der an, das draus zu machen. Man muss damit mal umgehen lernen und nicht immer dauernd darüber jammern, dass alles so schwierig ist. Das finde ich herrlich. Deine Umstände mögen sein, wie sie wollen, mach was draus, war die Botschaft. Und dahinter steht dann auch bei Johannes Wart die Überzeugung, dass über all seinen Möglichkeiten, über allem, was er erlebt und was auf ihn einstürmt und manchmal auch prügelt, immer noch einer steht. Sein Schöpfer hat er den da genannt. Einer, der uns Möglichkeiten gegeben hat, damit wir etwas damit anfangen und nicht damit wir darüber nur rumjammern. Einer, dem wir wichtig sind und der an unserem Leben Anteil nimmt. Und der mitmischen will in unserem Leben. Das ist eine der wesentlichen Botschaften des christlichen Glaubens. Wir Menschen mögen können, was wir wollen. Wir haben einen Gott, der etwas aus uns machen will. Der uns Möglichkeiten gibt und dann nicht nur gespannt zuguckt, sondern gehörig mitmacht, was wir denn damit jetzt hinkriegen. Wir übersehen nur diesen liebenden Gott allzu leicht. Das ist, scheint mir fast, das, was wir Menschen am besten können. Und dann mühen wir uns ab. Leiden vielleicht unter Selbstüberschätzung, merkt man natürlich nicht, sonst wird man sich ja nicht selbst überschätzen. Leiden an Minderwertigkeitskomplexen, natürlich ist das immer alles wahr. Anstatt mit ihm Kontakt aufzunehmen und mal zu entdecken, wie er uns sieht. Und was wir daraus machen könnten, was wir sind und haben. Das ist eben eine Frage des Vertrauens. Beeinflusst wirst du immer. Da kannst du machen, was du willst. Du wirst immer beeinflusst. Von so vielem. Und auch von so vielem, was uns gar nicht klar ist. Die Frage ist nur, wer gibt dir die Ziele, die du verfolgst? Wir hatten es doch von Zielen vorhin. Wir hatten alle Ziele. Aber wo hast du die her? Wem oder was gibst du die Erlaubnis, dir zu sagen, was in deinem Leben, in dein Leben reingehört und was nicht? Man könnte jetzt wieder fragen, wem vertraust du, dass er dir sagen kann, was wirklich wichtig ist? Und wie bekommt man das zusammen, was wir vorhin vorgestellt bekommen haben? Das eigene Leben und das Leben der Menschen, die auch noch mit mir in dieser Welt sind. Ja, man ist ja manchmal geradezu überrascht, dass es auch noch andere gibt. Und die auch noch selber die gleichen Rechte einfordern wollen, wie ich für mich in Anspruch nehme. Ja, wenn das nicht wäre, hätten wir ja auch alle keine Probleme. Das ist total spannend. So war das auch, als Jesus Christus über diese Erde ging. Der ja den führenden Leuten immer wieder unangenehm wurde. Und die merkten, irgendwie kriegen wir Menschen das nicht hin. Wir kriegen nicht das eigene und das der anderen. Wir haben dafür keinen Maßstab. Inzwischen wissen wir es längst. Lauter Ideologien, lauter Regierungsmodelle haben deutlich gemacht, wir schaffen es nicht, das in Einklang zu bringen. Aber damals jedenfalls gab es eben auch solche, die das merken, und Jesus war für die immer offen. Die anderen wollten ihn dann immer so gerne ans Messer liefern. Und deswegen haben sie ihm Fangfragen gestellt. Und das war mal wieder so eine Gelegenheit, da kamen Leute zu ihm aus der Führungsschicht, die sollten ihm eine Fangfrage stellen, damit er sich verplappert und man entweder die Römer rufen kann, die das Land besetzt hatten, und ihn als Aufrührer verurteilen kann, weil er gegen die Römer ist, oder aber die eigenen Leute gegen ihn aufzubringen, die ihm ja so gefolgt sind. Und das war den Führenden ein Dorn im Auge, denn sie wollten ja gerne diejenigen sein, die das Sagen haben. Naja, und da gab es also diesen Sachverhalt, dass man der römischen Staatsmacht Steuern zahlen musste. Und das war den Juden ein Dorn im Auge. Die Juden sind so wie das gallische Volk in Asterix und Obelix, ein unregierbares Volk. Ja, denen musste man immer ihre eigene Verwaltung lassen, sonst muckten die auf, weil sie immer an Gott glauben wollten. Nicht alle, aber das war so der Grundtenor, der galt. Und nicht mitmachten, dass jemand anders sich in diese Rolle drängte. Und deshalb waren natürlich auch die Steuern, die man dem Kaiser zahlen sollte, ein Dorn im Auge. Und jetzt kamen sie und fragten, sag mal, wir merken ja, du bist da so ein Bote Gottes. Sag mal, soll man eigentlich dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Man konnte jetzt nur noch reinfallen. Sagt er, na, natürlich soll man dem Kaiser keine Steuern zahlen, wir sind ja Juden. Nein, wir beugen uns nicht irgendeiner Staatsmacht. Dann hat er die Römer am Hals. Sagt er aber, jawohl, zahlt dem Kaiser Steuern, hatte er die Juden am Hals. Sie fiel ihm jedenfalls dann nicht mehr um den Hals. Tja. Und es ist, also, ne, wer gerne mal kennenlernen will, also das kann man nicht nachmachen als Mensch, was Antworten sind, die es einfach treffen. Und wer mal kennenlernen will, mal entdecken will, ob da nicht wirklich Gott hintersteckt, der sollte mal nachlesen im Neuen Testament, was der Mann dann auf solche Fragen geantwortet hat. Dann sagt er, bringt mir doch mal eine Münze. Die hatten natürlich alle im Gebrauch das römische Geld. Bringt mir doch mal eine Münze. Was ist denn draufgeschrieben und wessen Bild ist da drauf? Ja, das Bild des Kaisers. Und alle waren jetzt gespannt, wie verplappert er sich jetzt. Und dann sagt er, tja, dann gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das Geld gehört ihm ja offensichtlich, also gebt es ihm auch. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und jetzt klingelt es einem Juden im Ohr. Steht das doch am Anfang der Bibel tatsächlich so, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat? Also was sagt Jesus mit anderen Worten? Mensch, Geld ist eine Sache der Dinge in unserer Gesellschaft. Ja, das brauchen wir, das ist es zwar an sich nicht, aber das brauchen wir, und wenn da Steuern zu zahlen sind, dann zahlt eben Steuern. Das Geld gehört ja auch, Geld gehört ja auch dem Staat. Ihr lebt ja nun mal auch davon. Gottes Bild ist auf euch drauf. Nicht als ob Gott so aussieht wie ich. Auch wie du nicht übrigens. Es geht um das, was uns ausmacht. Als selbstständige Personen, da sind wir Gottes Ebenbild. Gott drückt sich durch uns Menschen aus in dieser Welt. Und wir gehören genau genommen, das macht Jesus deutlich, ihm. Eine Staatsform braucht ihr, sagt Jesus. Eine Verabredung, wie menschliches Miteinander denn gelebt werden soll, das braucht ihr. Aber wenn es um dich als Person und um deinen Wert geht und darum, woher du nimmst, wie du handelst und wie du denkst und wie du fühlst und was du willst, dann denk doch mal daran, dass Gott dich als sein Gegenüber geschaffen hat. Zu seinem Bild. Für ihn bist du wertvoll und wichtig. Und er kann dir tatsächlich sagen, weil er den Durchblick hat, wie dein Leben gelingt. Deshalb lass dich doch hineinnehmen in die Herrschaft Gottes. Die Frage ist, ob wir die Verantwortung übernehmen, zu entscheiden, wer oder was Einfluss auf uns ausüben darf und wer oder was nicht. Wir können uns auch treiben lassen und ständig anderen oder anderem die Schuld geben. Kann man machen. Einer hat vor langer Zeit die Schuld übernommen für alles, was schief geht in unserem Leben und in unserer Welt. Unsere Schuld und die aller anderen Menschen. Er selbst hatte keine Schuld daran. Hat auch keine Schuld daran, wie es hier läuft. Aber er hat sie sich auf die Schultern legen lassen und sich von uns aufs Kreuz legen lassen. Um zu tragen, was wir Menschen im Leben anderer und im eigenen Leben und in unserer Welt anrichten. Jesus Christus und in ihm ganz genau, der Schöpfer persönlich, hat sich mit Haut und Haaren für uns eingesetzt. Ich kann das hier jetzt nur so ansprechen. Es ist ja beim Brunch, wer noch bleiben mag zum Essen, gern die Gelegenheit, sich darüber zu unterhalten, was das eigentlich zu bedeuten hat. Aber worum es mir geht, ist der Gott, von dem der Motivationskünstler sprach, der Gott, den Jesus Christus seinen Vater genannt hat, auch als unseren Vater uns vorgestellt hat, der diese Welt gemacht hat und uns das Leben geschenkt hat, der ist vertrauenswürdig. Das hat er damals schon bewiesen. Und als ich davon erfuhr, habe ich mich entschlossen, mich in Zukunft bei meinen Entscheidungen lieber von ihm beeinflussen zu lassen, als von Menschen und Umständen, denen ich nichts bedeute. Und das lerne ich jetzt seitdem. Jesus hat seine öffentliche Tätigkeit damit begonnen, den Menschen zu sagen, das Reich Gottes, also Gottes Herrschaft, da wo Gott das Sagen hat, ist nahe herbeigekommen. Denkt um und wendet euch Gott zu und glaubt seiner guten Botschaft. Jesus lädt uns also ein, Gott zu vertrauen, der die besten Gedanken und Ziele für uns Menschen hat. Die Frage ist, wer soll dich regieren?